neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Felix zu Gast. Hallo Felix.
Ja, hi Fabian und hallo an die Hörer.
Schön, dass du es hergefunden hast. Schön, danke, dass wir den Termin einmal kurzfristig verschieben konnten. Und dann haben wir den Tag heute dafür ausgesucht. Felix, du bist, so wie alle anderen hier natürlich auch, Rollenspieler.
Genau.
Und deswegen bist du auch hier. Wir wollen natürlich auch hinter deinem Charakterbogen gucken, was du so auf dem Zettel stehen hast. Und erzähl mal einmal ein bisschen was von dir. Wo kommst du, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich und wie bist du dann letztendlich zum Rollenspiel gekommen?
Ja, ich bin Felix, 27, komme ursprünglich aus dem Münsterland und bin über Wege jetzt halt im Bergischen gelandet. Bin Tischler von Beruf und meine ersten Berührungspunkte mit Pen and Paper hatte ich, ohne dass ich wusste, dass es Pen and Paper ist. Weil ich habe mit 10 Jahren eine PSP bekommen, also eine PlayStation Portable, mit dem Spiel Dungeons and Dragons Tactics.
Okay.
Und wie soll man es anders erwarten? Ein kleines Game basierend auf Dungeons and Dragons, dem Regelwerk. Und dass das halt ein Pen and Paper ist, habe ich erst viel, viel später mal gecheckt, weil meine ersten richtigen Berührungspunkte mit echtem Pen and Paper hatte ich, da war ich irgendwie 17, 18 oder so, über einen Klassenkameraden, der Vollblut-Nerd ist und der hat gesagt, ey Felix, ich brauch dich, kennst du das? Und ich so, ja, nee, noch nie was von gehört. Ja, ist egal, wir spielen das jetzt einfach mal. Ja, und dann haben wir uns mal irgendwo in einer Freistunde zusammen hingesetzt und haben ein kleines Homebrew von ihm quasi gespielt. Und da habe ich quasi mich selber gespielt und habe gegen Lehrer von unserer Schule gekämpft, weil er in seinem Homebrew jedem bei uns aus der Stufe irgendwelche Spezialfähigkeiten zugeschrieben hat. Also wirklich, der hatte die komplette Stufe auf einer Liste mit Namen und den Fähigkeiten und klar, die Lehrer dementsprechend dann als irgendwelche Evil Character und Gegner und Mutanten und was weiß ich nicht was alles.
Sehr geil.
Und das war dann die erste Runde Pen and Paper, die ich gespielt habe.
Sehr cool.
Ja.
Das ist ja mal mega cool, die Lehrer, die man sowieso nicht mag und dann als Gegner zu implementieren in ein System, ist ja auch fantastisch.
Ja, also lustig war es in jedem Falle.
Ja, und das glaube ich.
Und dann auch mal reingeguckt, so was die anderen Leute aus der Stufe für Eigenschaften bzw. für Fertigkeiten bekommen haben. Überraschenderweise sehr, sehr vieles dabei, was gut individuell zugeschnitten war.
Mhm.
Ne, also die Nerds, die hatten halt dann auch so Nerdfähigkeiten, die Streber hatten so Streberfähigkeiten, so die, die Sunny Boys und Sportler, die hatten halt entsprechend dann auch passende Fähigkeiten.
Ja, ja.
Und bei den Lehrern genauso, ne? Also irgendwelche Bio-Lehrer, die hatten dann halt irgendwelche Mutationen. Mathe-Lehrer haben mit, weiß nicht, mit Wurzeln nach einem geschmissen und sowas alles,
ja,
ne?
Ja, sehr cool. Welches System war das? War das dann D&D oder?
Irgendein selbst zusammengeschriebenes, sehr minimalistisches. Ich vermute, dass es auf Cthulhu basierte.
Ja.
Weil hinterher habe ich mit dem dann auch quasi meine ersten richtigen Kampagnen gespielt im Cthulhu-Regelwerk. Und bei diesem Homebrew waren es halt auch der W100, den man schwerpunktmäßig werfen durfte.
Ja, gut, okay. Ja auch einfach. Ist ja gerade für so Einsteigersysteme, Anfängersysteme sehr relativ einfach auch zu verstehen, wenn man dann einfach so ein W100 hat und die Prozentchance und sowas, ne? Also.
Genau. Ja, ich finde Cthulhu ist, also ich habe jetzt auch ein paar andere Regelwerke logischerweise in der Zwischenzeit kennengelernt und ja, Cthulhu ist nach wie vor mit eins der geilsten, wie ich finde, einfach weil man dieses Prozentsystem hat, was, naja, in sich einfach schlüssig und logisch erscheint. Klar, diese ganzen langen Listen an einzelnen Skills, die sind ein bisschen erschlagend. Das könnte man ein bisschen mal verschmalern und dafür sorgen, dass mehr Dynamik reinkommt oder zumindest irgendwie Gruppierungen draus machen. So die körperlichen Fähigkeiten, die geistigen, die Geschicklichkeitsfähigkeiten und da dann eben noch einen Überpunkt zu machen. Aber sonst finde ich, ist Cthulhu richtig geil, ja.
Ja, sowieso. Also bin ich ganz bei dir. Cthulhu leite ich auch ganz gerne mal wieder, wenn dann mal so eine Hogwarts-Session wieder angesagt ist, gerade so zur Halloween-Zeit, packe ich das gerne mal wieder aus. Da habe ich auch noch einiges auf dem Zettel, was ich da spielen möchte. Also so kampagnenmäßig leite ich da ganz gerne mal was. Und ja, auch das System ist einfach ja schön. Es ist es gibt die Fertigkeiten, die sind kurz und knackig eigentlich auch erklärt. Und ist eigentlich ein schönes Einsteigersystem, wenn man einen hat, der das kennt und dann auch viel erklären kann.
Ja. Oder wenn man wirklich die Muße hat, sich durch diese 350 Seiten durchzublättern, ne?
Genau, also das habe ich getan. Ich habe mir die 7. Edition ist das. Ja, kann gut sein. Ja, die habe ich mir, die habe ich zur Corona-Zeit, habe ich die zum Geburtstag bekommen, weil ich mir die auch gewünscht habe. Und das war 2020. Ich hatte nichts anderes zu tun, außer arbeiten gehen, hier und da mal einkaufen gehen und dann halt eben lesen, ne? Also ich habe dann viel in diesem Buch gelesen, habe diese 300 Seiten komplett durchgelesen.
Ja. Ich habe auch die 7. Generation.
Ja, also die ein oder andere Seite auch zwei- oder dreimal, um vielleicht nochmal nachzulesen. Aber bisher habe ich auch alles, was ich hier stehen habe, alles durchgelesen. Also
ja. Und es sind 416 Seiten.
Ah, okay. Na gut, dann habe ich ja noch das Grande Compendium. Ich habe das Regelwerk für Spieler und das Maulus Monsters. Fühlt mich tot. Also, ich habe vier Bücher plus den Spielleiterschirm, ja.
Sehr cool.
Ja, sehr gut. Also, man kann davon ausgehen, dass du quasi ein Cthulhu-ähnliches System gespielt hast, ganz zu Anfang deiner Rollenspielkarriere.
Genau, ja. Plus halt Dungeons and Dragons, ohne es zu wissen.
Ja, genau. Also so eine gute Mischung eigentlich aus faszinierendem Horror und Fantasy.
Ja.
Ja.
Mit bei Dungeons and Dragons, bei dem PSP-Spiel Lieblingsklasse der Psioniker. Der war damals einfach richtig, richtig geil, richtig OP mit irgendwelchen Kristallsplittern und was weiß ich nicht was. Den haben sie ja leider ordentlich dann buffen müssen, weil der einfach alles zerlegt hat. Aber ja, sind auf jeden Fall schöne Erinnerungen.
Ich habe jetzt vor kurzem gehört, war das auf der, ich kann sein, dass das auf der Convention war, wo ich vor kurzem war, dass es ein System gibt, oder ob das jetzt von D&D selber ist, weiß ich gerade gar nicht, aber eine Mischung aus D&D und Cthulhu.
Okay.
Also total abgefahren. Also wirklich diese abstrusen Bildnisse oder diese abstrusen Monster aus dem Cthulhu-Universum implementiert in das D&D-Universum.
Ja gut, wobei so abwegig, finde ich, klingt das gar nicht, ne? Wenn man sich so den Gedankenschinder anguckt auf der anderen Seite bei Cthulhu mal hier, wie heißt er? Hog-Sogoth. Ist ja, glaube ich, auch einfach nur so ein riesiges, augenartiges Geglibber.
Ja, genau.
So, passt eigentlich schon, ne?
Eigentlich ja, das stimmt. Genau, also ja, es ist, also es gibt viele Schnittstellen in beiden Universen oder in beiden Systemen, die sehr übergreifend sind, glaube ich. Ja. Und deswegen eigentlich eine gute Idee, muss nur einer umsetzen.
Genau.
Ja, sehr schön. Also ich höre schon raus, Cthulhu, hast du ja gerade selber gesagt, ist eins deiner Systeme, gehe ich jetzt einfach mal von aus, was du gerne spielst und, und eventuell auch leitest oder leitest du nicht?
Nee, doch, ich leite auch. Ich habe leider Gottes bei meinen Runden, hat sich jetzt auch kürzlich wieder gezeigt, echt viel Pech, ne, dass dann irgendwo eine Kampagne gestartet ist und dann findet man keinen Termin mehr oder jetzt eine kleine Online-Kampagne im Savage Worlds Regelwerk, wo einer der Jungs jetzt leider durch die Arbeit, die voll in der Saison läuft, einfach keine Zeit mehr findet bis September, vielleicht Oktober. So, da ist jetzt einfach sehr, 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 sehr viel Pech drin gewesen. Aber klar, grundsätzlich gerne als Spieler, gerne als Leiter.
Mhm. Ja, sehr schön. Was hast du denn sonst noch bisher gespielt?
Also geleitet habe ich logischerweise Cthulhu, Savage Worlds, ein, zwei kleine Homebrew-Sachen, also irgendwie sowas, so 10 Candles, finde ich richtig geil für
One-Shots. So geil.
Es ist einfach ein Traum. Habe ich sogar mal hier beim auf dem Discord-Server geleitet, wo ich dann mein Handy, da habe ich extra eine Halterung für mein Handy gebaut, dass ich dann die ganze Zeit auch die Kerzen mitfilmen konnte.
Ah, und sehr cool.
Das hat richtig Spaß gemacht, ne?
Hat das gut funktioniert über Discord?
Tatsächlich ja.
Also da müssen die Spieler dann ja auch wirklich mitmachen und sagen, okay, alle Lichter aus, ne?
Ja, im besten Falle machen sie es und haben auch nur die 10 Kerzen vor sich oder dann den Bildschirm. Mhm. Aber ich kann da auch die Leute voll verstehen, wenn sie im komplett belichteten Raum sitzen.
Ja.
Na, oder die Schreibtischlampe anhaben oder was weiß ich nicht was. Weil nicht jeder sitzt gerne im Dunkeln. Also ich mag das auch nicht unbedingt, weil ich werde da immer müde.
Ja, ist gut, das kann ich verstehen. Ja. Also für die Hörer, die 10 Candles vielleicht noch nicht kennen, wir hatten es ganz am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt. Da wurde mir das erklärt und ich habe es auch direkt danach mal getestet. Worum geht es bei 10 Candles? Kannst du vielleicht da ein bisschen mehr zu sagen als ich? Ich habe es bisher nur einmal gespielt.
10 Candles ist ein sehr kompaktes Regelwerk. Die Charaktererstellung sind, glaube ich, nur 4 oder 5 Begriffe, die jeder aufschreiben muss. Das wird dann über Discord ein bisschen schwieriger, weil 2 von den Begriffen, das ist quasi einmal ein positives Ziel oder einen Wunsch, was man erreichen möchte. Und das andere ist halt irgendwie die dunkle Vergangenheit, irgendwas, was man verheimlichen möchte. Und die beiden Sachen, das eine davon gibt man quasi an den Spieler links von sich und das andere an den Spieler rechts von sich und bekommt dementsprechend auch 2 Zettel oder 2 Begriffe zugelost. Und man weiß eigentlich dann bis zu dem Zeitpunkt, dass man bis man die Zettel hat, nicht, wie der Charakter ist.
Ja.
Dann wird man da quasi so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Aber abgesehen von diesen 4 Begriffen, die man da dann hat, gibt es keine Werte, auf die man werfen muss oder so, sondern es ist sehr, sehr erzählungsbasiert. Und wie der Name schon sagt, es gibt 10 Kerzen, die werden am Anfang vom Spiel, nach dem Intro werden die angemacht oder während des Intros werden die angemacht. Und dann funktioniert das Spiel so, dass der Spielleiter einen Würfel hat und die Spieler haben 10 Würfel. und müssen dann halt quasi erzählerisch diese Story erleben. Jeder kann einfach sagen, was er tut, was er macht. Und das so lange, bis eine Probe misslingt.
Darf ich einmal korrigieren? Ich glaube, es ist sogar so, dass der Spielleiter am Anfang gar keine Würfel hat, oder? Und sobald die...
Da bin ich mir gerade auch nicht sicher, aber ich meine, es ist 10 plus 1.
Okay, weil ich...
Weil der Spielleiter, der muss ja auch am Anfang schon diese gewisse Prozentchance haben, auch eine 6 zu würfeln für den Gleichstand, weil dann hat er schon gewonnen.
Ja, okay. Entweder habe ich es dann falsch verstanden und gelesen oder komplett falsch verstanden. Aber ich meine, dass es so war, dass die Spielleitung keinen Würfel hat und dann die Spieler halt, wenn sie dann die eine Probe nicht schaffen, einen abgeben, quasi. Also genau, die geben ja genau, so dann. Ja. So habe ich das zumindest verstanden.
Ja, vielleicht ist das auch als alternative Regel drin. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht gespielt. Müsste ich auch nochmal nachgucken, tatsächlich. Können wir ja vielleicht als Info nochmal hinterher schieben.
Auf jeden Fall.
Und genau, und diese Würfelproben besagen dann einfach nur, wer mehr Sechsen würfelt, darf bestimmen, wie es weitergeht. Mhm. Und dementsprechend kann es halt passieren, dass der Spielleiter in dem Sinne am Anfang quasi gar nichts zu erzählen hat, weil er halt die wichtigen Punkte nicht großartig entscheiden kann. Aber das wechselt halt im Laufe der Zeit, weil jedes Mal, wenn eine Probe misslingt, wird eine Kerze ausgemacht. Die Spieler verlieren einen Würfel, der Spielleiter kriegt einen Würfel dazu. Dann wird die neue Szene beschrieben, wo jeder einen Satz sagt, was gerade passiert ist oder was in der Szene jetzt gerade zu sehen ist, wie die aufgebaut ist. Dann sammeln sich alle wieder. Dann gibt es so einen rituellen Satz, der wird immer wieder wiederholt.
Genau.
Und dann geht die nächste Runde weiter. Und ja, im Endeffekt geht das dann weiter und weiter und weiter, bis die letzte Kerze ausgeht. Und dann erzählt der Spielleiter nur noch, was passiert. Und im Normalfall ist es so, ich kenne es auch nicht anders, dass dann einfach nur noch beschrieben wird, wie die Welt untergeht oder wie die Spieler einfach gnadenlos gerade verrecken.
Ja, ich muss noch eine Sache hinzufügen. Und zwar ganz am Anfang, noch bevor, also nachdem die Charaktere fertig sind, so haben wir es auf jeden Fall gemacht und ich glaube, es steht auch so im Regelwerk, nehmen die Spieler eine Audio auf, eine letzte Nachricht an die Außenwelt.
Ach stimmt, das habe ich vergessen, ja.
Genau. Und ganz am Ende, und da muss sich auch wirklich jeder dran halten, weil sonst geht die Stimmung kaputt, die Immersion geht kaputt.
Ja.
Ganz am Ende, wenn die letzte Kerze ausgegangen ist, wird nichts mehr gesagt und dann werden nach und nach diese Audiodateien wieder abgespielt.
Ja, genau.
Und das, das war bei uns am Tisch, das war der Hammer. Also das war richtig krass.
Ja, vor allem, weil das dann halt auch wirklich so die letzte Botschaft an die Hinterbliebenen ist oder
ja.
Also das war die Sorge erzählt wird, die man gerade noch hatte. Also das ist jetzt nicht so, ja, ich bin jetzt gerade einkaufen und ich muss noch 2 Liter Milch organisieren, sondern das ist halt wirklich so, Schatz, Kinder, ich weiß nicht, ob ich euch wiedersehen werde.
Genau, und das ist, also, liebe Spielleitung, also da draußen, wenn ihr mal so richtig Bock auf krass Psycho-Horror habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall mal leiten. Das ist phänomenal und eigentlich habt ihr sowieso so wenig zu tun. Nur, dass man halt irgendwann sagt, so, und jetzt müsst ihr eine Probe werfen. Ne? Ja. Und dann beschreibt die Spielleitung nur eigentlich, was passiert. Und dann geht es da wieder an die Spieler ab. Ne? Also das ist total geil.
Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es das sogar kostenlos als PDF.
Die, genau, aber leider auf Englisch komplett.
Ja.
Also ich weiß, dass irgendjemand mal da dran war, das zu übersetzen. Der hat aber nicht die Erlaubnis, das zu veröffentlichen. Also er hat noch nicht die Erlaubnis, das zu veröffentlichen.
Ja, das ist ja leider oftmals so, ne?
Genau, das ist das Nächste, ne? Also, aber wenn man ein bisschen pfiffig ist, kann man sich das selber übersetzen.
Nee. Oder man versucht es auf Englisch.
Genau, oder man versucht es auf Englisch, genau. Ja. Nee, Ten Candles kann ich absolut empfehlenswert. Wirklich ein schönes, ja, Psycho-Horror-Spiel in genau. dem Sinne.
Und immer One-Shots.
Immer, genau, es sind immer One-Shots. Also die kann man wirklich, ja, zwei Spieler haben heute keine Zeit, okay, dann holen wir das mal eben raus, ne? Das ist, ist ja auch schnell gemacht.
Ja.
Also
In vielen Fällen kann man es ja vielleicht sogar dann in die eigentliche Story einbetten als irgendeinen Fiebertraum, den die Spieler haben oder sonst wie, ne?
Ja, ja, genau. Also absolut vielseitig einsetzbar auf jeden Fall. Und ja, kann man dazu nicht sagen.
Ja. Ja, Regelwerke, die ich sonst noch kenne, beziehungsweise zum Teil auch schon gespielt habe. Ich habe mal von The Witcher gibt es ein Regelwerk. Da habe ich hier so ein Kurzregelwerk, auch mit 4 vorgefertigten Charakteren und einer vorgefertigten Kampagne, mit 2-3 Karten auch dabei. Das habe ich mal gespielt. Dann von Matrix gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob das ein offizielles ist oder ob es ein irgendwie so ein Homebrew-Dingen ist. Das heißt, There is no Spoon.
Okay.
Bisher leider noch nicht gespielt, aber die Grundprämisse ist im Endeffekt, man würfelt mit einem W6 auf alles.
Ja.
Und vorher wird einfach nur festgelegt, wie gut kann man mit der Matrix umgehen.
Und, ach, krass.
Zum Beispiel, jetzt gucke ich gerade mal, ob ich auf die Schnelle die Liste finde. Hier, so. Gibt halt 1, 2, 3, 4, ja, 5 Punkte. Die man hat, 2 davon sind auch genauso wie bei Ten Candles wieder so eine positive, eine negative Eigenschaft.
Mhm.
Und ja, zum Beispiel hier Neo hat am Anfang der Filme einen Wert von 1, weil der kann halt quasi gar nichts mit der Matrix.
Ja.
Er stellt halt fest, es gibt sie. Und am Ende hat er dann halt den Wert 6, volle Kontrolle.
Mhm.
Genau, und dann gibt es noch die Fähigkeit Hacker und Kung-Fu und Gun-Fu, also Nahkampf, Fernkampf und genau, das ist im Endeffekt schon so ziemlich alles.
Ach, krass, das ist, ich habe die PDF gerade auf, die kann man sich auch kostenlos runterladen.
Ja.
Also total, also ich schätze mal nicht, glaube nicht, dass das irgendwas Offizielles ist. Wer Interesse daran hat, ich fand die Filme gut. Also den ersten sowieso. 2 und 3 waren dann meh. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Jeder weiß, was ich meine.
Ja, also die Welt insgesamt, die ist schon einfach grandios gezeigt, grandios geschrieben.
Ja.
Die Matrix macht einfach Spaß.
Auf jeden Fall.
Und es ist halt auch wieder so eine richtig schöne, dreckige Dystopie, ne?
Ja, ja, genau. Also es ist ein absolut schönes Franchise. Hätten sie mehr draus machen können. Aber wir sind hier nicht, um Filme zu bequatschen.
Genau. Das machen wir irgendwann anders, vielleicht in einem anderen Podcast.
Genau.
Ja. Genau, nee, also das ist das, was ich so schon gespielt habe. Und tatsächlich sitze ich gerade selber da dran, ein kleines Homebrew zu schreiben zu Pokémon.
Pokémon?
Ja.
Sehr cool.
Ich weiß, da gibt es schon einige Regelwerke online, die meisten davon auf Englisch, aber irgendwie hat mich da noch nicht so gecatcht, weil die halt entweder irgendwie viel zu kompliziert und viel zu nah an den offiziellen Regeln von Pokémon hängen oder weil die einfach viel zu weit davon weg sind. Oder ein viel zu kompliziertes Würfel- und Regelsystem haben. Und ich versuche jetzt gerade mal ein halbwegs kompaktes Regelwerk auf die Beine zu stellen, was sich natürlich an den Regeln von Pokémon anlehnt und auch die wichtigen Dinge drin hat. Allerdings trotzdem die ganzen anderen Werte noch bedient, die man braucht, um einen Pen and Paper zu spielen. Weil ein Pen and Paper funktioniert ja nicht nur durch Kämpfen, wie es bei Pokémon ja der Fall ist, sondern man hat ja auch sehr viel soziale Interaktion und dementsprechend schreibe ich jetzt eins aus Sicht von einem Pokémon. Also man spielt keinen Trainer, sondern ein einzelnes Monster.
Ah, okay.
Genau.
Das ist ja interessant.
Ja, ja, weil das andere, das wird dann, finde ich, schon wieder auch so sehr kompliziert, wenn man eine Person spielt, dann aber quasi bis zu 6 Haustiere mit sich schlürft.
Ja, genau. Das, also, und,
das, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt das Spiel sehr, sehr schnell ins Stocken und wird sehr, sehr taktisch und langsam. Ja. Ja. Wenn es dann heißt, oh, Rückzug und jetzt bist du dran und ich selber habe aber mit dem Kampf gar nichts zu tun und wenn alle meine Pokémon dann K.O. sind, dann bin ich so geschockt, dass ich in Ohnmacht falle und ja, ist halt,
weiß ja, gut, ich jetzt. Man hätte jetzt auch gut sagen können von Nintendo Pokémon Stadium, dass man nur 3 Pokémon auswählt, also dass man nur 3 Pokémon mitnimmt quasi und dann auf die Reise geht. Dann wäre das ein bisschen eingestampfter. Und also ich glaube schon, dass man aus dieser Trainersicht auch spielen kann.
Ja, klar ist es möglich.
Ich verstehe deine Punkte ganz klar, dass das ein bisschen, deswegen, das war mein erster Gedanke, als du gesagt hast, okay, Pokémon, ich habe da so ein Homebrew, dynamische Kämpfe. Dass man jetzt nicht sagt, oh, ich muss hier, warte mal, da ist Pflanze, ich muss hier ein Feuer-Pokémon, das muss dann halt fix gehen, ne? Also das muss schnell gehen.
Ja.
Ich bin aber gespannt, also wenn du da irgendwie weiterkommst, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, mir das mal durchzulesen und mal anzuschauen, auf jeden Fall. Also gerade Pokémon, wir sind ja, so bist ja ein paar Jahre jünger als ich, aber es ist halt dieselbe Generation, sag ich mal.
Ja, also ich hab und ich spiele sie auch immer noch immer mal wieder, die gelbe.
Ja, ich auch. Bei mir ist es die Rubin-Smaragd-Reihe.
Ja, da bin ich schon ausgestiegen tatsächlich, weil ich nie das Geld hatte, um mir damals die Spiele zu holen.
Ja, gut. Okay.
Ja, ich hab das Geld halt lieber damals in die Karten investiert, ne?
Ja, und heutzutage hast du da wahrscheinlich keine mehr von, oder?
Doch, die sind alle noch, ich habe sie alle noch, aber die sind halt irgendwo in einer riesen Butterbrotsdose, ne? Also nicht irgendwie in Folien eingepackt und schön in irgendwelchen
Marken
oder so, sondern einfach alle zusammengeklatscht, nach Typ sortiert und fertig.
Also ich finde es einfach irre, was sie mittlerweile da, aber das ist auch wieder ein Thema für sich.
Ja.
Geil, gar keine Frage, aber eine Sache möchte ich sagen. Es gibt ja diese Karmesin und Purpur 151 Reihe. Die kam ja jetzt vor kurzem oder ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt oder so. Oder 3, ich weiß jetzt nicht.
Und wenn du so schon anfängst, dann sind es wahrscheinlich 7.
Ja, kann auch gut sein. Die ist noch relativ aktuell. Die kostet auch irgendwie einen so ein Booster, kostet glaube ich 6-7 Euro. Mhm. Auf jeden Fall, da gibt es halt, das sind die ersten 151 Pokémon. Und in dem Set drin. Und es ist einfach so, die Starter sehen so geil aus, dass ich mir die tatsächlich, die hätte ich gerne, weil ich, die würde ich mir wirklich einrahmen und irgendwo an die Wand machen, weil ich finde, die sehen so unfassbar geil aus. Allein ist das Glumanda, wie es unten in der Schlucht hängt, dann das Glutexo, was etwas weiter oben ist, und dann das Glurak, was da halt wegfliegt.
Ach, das ist diese Reihe, wo, wenn du die Starter mit den Entwicklungen zusammenlegst, dass das quasi ein großes Bild ergibt, oder?
Genau. Ja, genau. Und die finde ich so geil, aber halt unbezahlbar, ne? Also da kostet, glaube ich, das Glumanda schon, ich glaube, 100 Euro aufwärts.
Ja.
Und absolut fast fantastische Bilder. Das Artwork ist halt einfach geil. Und aber zurück zu deinem Homebrew-Pokémon.
Genau. Ja, nee, also wie gesagt, da bin ich dran. Ich habe jetzt auch, ich habe die Basisattribute, habe ich. Ich habe die Lebenspunkte, das Schadens- und Kampfsystem habe ich grob drinne. Plus die Startungsveränderung, was die bewirken. Also so die ganz Basics habe ich jetzt. Und jetzt geht's halt drum, wie kriege ich da das Pokémon-Level-System rein? Wie kriege ich da die ganzen verschiedenen Attacken rein? Wie kriege ich das hin mit den ganzen Items? Wie funktioniert dann Kämpfe gegen theoretisch irgendwelche Trainer? Wie funktionieren legendäre Pokémon? So, da muss jetzt dann das ganze Balancing dann rein.
Ja, und das stelle ich mir schwierig vor.
Gerade mit den ganzen Attacken und Spezialattacken und bla bla bla, was es da nicht alles gibt und und diese ganzen Sonderfähigkeiten. Also das muss auf jeden Fall eingedampft werden, weil sonst hat man da einfach ein kleines Regelheftchen vor sich liegen, nur mit den ganzen Attacken und Moves, was man machen kann, und das macht dann wenig Spaß.
Ja.
Na, aber ich will jetzt auch nicht einfach nur hingehen und sagen, ja, ich mache jetzt eine Pflanzenattacke, ich mache jetzt eine Geistattacke.
Ja, genau. Nee, ist ja auch richtig. Also man sollte schon. Wie weit würdest du. Willst du alle Attacken, die es so im Pokémon-Universum gibt, für Feuer, Pflanze und so weiter mit reinnehmen, oder willst du das auch eingrenzen?
Ja, also eingrenzen muss das in jedem Falle. Da muss man dann halt gucken, dass man sich die alle Attacken von einem Typ anguckt, anschaut, welche Attacke ist eigentlich einfach nur quasi eine andere Attacke in stärker. Ne, also,
ja, okay.
Flammenwurf zum Beispiel könnte eine Steigerung von Glut sein. Ne?
Ja, oder, genau.
Wirbelwind ist eine Steigerung von Windstoß. Donnerblitz ist eine Steigerung von Donnerschock. So, und dass man da quasi dann das schon mal eingrenzt. Und weil ich glaube, nur durch dieses Zusammenfassen von mehreren Attacken in einer Attacke, kann man das Ganze schon mal auf ein Viertel oder ein Drittel zusammendampfen.
Ja.
Und dann geht es dann drum, dass man sich da irgendwelche coolen Sachen raussucht und dann vielleicht irgendwie mit einem Level-Up-System auch für die Attacken arbeitet. Ne, das Glut, wenn man so und so viele EP gesammelt hat durch Entwicklungen, kann man, ich sag jetzt mal einfach, 25 Punkte opfern und Glut, also die Attacke Glut stärker machen, und dann wird es halt dementsprechend Stufe 2 und dann wird das wieder Stufe 3, Stufe 4, so dass man darüber arbeitet und stärkere Attacken kriegt.
Ja absolut.
Weil auch bei Pokémon ist es ja auch so, nicht jedes Pokémon kann von Anfang an jede Attacke, also gibt so ein paar Sachen, die ignoriere ich einfach. Also, dass ein Relaxo zum Beispiel immer einfach Tonnen an Lebenspunkten hat, ignoriere ich. Weil ich finde das blöd, wenn man sagt, ich finde Relaxo cool, aber ich möchte halt eigentlich eher einen dynamischen Kämpfer spielen. möchte ich das den Spielern nicht verbieten.
Ja, absolut.
Ja, und dementsprechend gibt es da ein paar Sachen, die werden ignoriert. Ja, und dann halt, gerade was die Attacken angeht, wird einiges vereinfacht. Fürs Level-System habe ich schon eine Idee, wo man auch während des Spiels am Abend einfach immer wieder sagen kann, ja, hier kriegst du einen EP oder kriegst 3 EP dafür. Dass das Leveln auch unabhängig von oder davon ist, wie viele Runden man tatsächlich dann spielt, dass es unabhängig davon ist, so dass alle immer parallel den Stufenaufstieg haben, wie es bei Dungeons and Dragons zum Beispiel oftmals der Fall ist. Nach der vierten langen Rast, die man gemacht hat und nach 2 erfolgreichen großen Kämpfen haben alle einen Level-Up. So, das find ich blöd. Ne? Also da möchte ich dann schon die Spieler, die ein bisschen riskanter arbeiten oder die ein bisschen mehr darauf achten, wie das Pokémon tatsächlich ist, was sie spielen, dass die, wenn die da halt gutes Roleplay an den Tag legen, dass die da halt dann einfach mal einen EP mehr zugeschoben kriegen, weil das finde ich, sollte man auch würdigen dann.
Ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, also aus der Spielleitersicht, also was, wie man daran, also die Herangehensweise, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es gibt auf der Welt keine Menschen, beziehungsweise noch nicht, und es gibt halt diese Ur-Pokémon, so, die halt für sich erstmal leben. Und ja, für sich selber da sind und selber ihre Probleme halt lösen, ohne irgendwelche Trainer zum Beispiel. Das wäre jetzt so ein Gedanke von mir.
Ja, wobei ich diesen Trainergedanken schon interessant finde. Wenn man jetzt zum Beispiel den Klassiker Team Rocket reinholt.
Ja.
So ein Kumpel von euch wurde von Team Rocket gefangen. Ihr müsst den retten. So, da hat man dann direkt einen Plotpoint, hat den Spielern ein Ziel gegeben, was irgendwo in weiter Ferne ist, und jetzt müssen sie die Welt erkunden.
Ja.
Ne? Und ja, man kann dann sagen, okay, ihr seid auf irgendeiner Insel, die von Menschen unbewohnt ist, und müsst jetzt aber dann halt in die von Menschen bewohnte Welt.
Ah, okay. Ja gut, so kann man, ja, also, ja, ja.
Ne, also würde ich jetzt nicht ausschließen, aber das ist dann den Spielleitern selber überlassen, ob sie Menschen mit einbauen wollen oder nicht.
Ja gut, das ist auf jeden Fall auch ein guter Ansatz, weil ich würde es jetzt einfacher finden, als, also aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Meinung, ich finde das total interessant. Aber ich würde es für mich einfacher finden, wenn es halt eben diese Trainer-Aspekt erstmal wegfällt. Um den Spielern halt eben nicht die Gefahr oder der Gefahr auszusetzen, dass sie von einem Trainer quasi gefangen werden. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil die Gefahr besteht ja.
Ja, die Gefahr besteht. Wobei ich glaube, das ist gar nicht mal so kompliziert einzupflegen. Das sind im Regelwerk wahrscheinlich irgendwie eine Seite, wo die Dynamik von Trainern aufgelistet ist. Und dann vielleicht noch mal 1-2 Seiten mit den ganzen Bällen und den Items, die Menschen halt entwickelt haben und so weiter und so fort. Aber auch da eingedampft. Ne? Also es gibt jetzt nicht den Trank, den Supertrank, den Hypertrank, den Mastertrank, den ich weiß nicht was Trank, sondern es gibt halt, ne, so eine Grundzahl an Items, die man teilweise nutzen kann, die man teilweise meiden sollte. Ne, und ja, also ich denke mal, ich werde es mit aufnehmen als Zusatzregeln. Ja, aber ob man es dann wirklich braucht, oder kann ja auch sein, dass man dann hinterher in der Dynamik oder im Balancing feststellt, ja, nee, selbst der einfachste Pokéball ist einfach viel zu overpowered.
Ja.
das macht keinen Sinn, dann kann man sie einfach rausstreichen, ne?
Ja, genau. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Ja. Dein ganzes System. Und Stand jetzt ist es so, das möchte ich auch eigentlich beibehalten, dass man auch nur mit W6 würfelt.
Mhm.
Weil das ist ein Würfel, das hat eigentlich jeder irgendwie zu Hause. Und wenn es von Mensch ärger dich nicht oder Kniffel ist.
Ja, ja, genau.
Aber dann das reicht dann im Endeffekt schon, wenn man 2W6 hat, dass man anfangen kann.
Ja, klar.
Ne, und weil es ist halt, ja, diese Würfelsets mit W4, W6, 8 bis 100 hoch sind schön, die sind cool. Aber das ist, glaube ich, für manche auch nochmal dann eine Hürde, überhaupt mit Pen and Paper anzufangen.
Also willst du dieses System auch mehr so für Einsteiger konzipieren?
Ja, was heißt für Einsteiger? Ich glaube, also ich bin kein Einsteiger, ich bin trotzdem kein Fan von brachialen Regelwerken wie DSA oder Shadowrun. Habe ich keinen Bock drauf. Will nicht erst 150 Seiten Regelwerk lesen müssen oder in irgendeinem Regelwerk, weiß ich nicht, 80 Seiten Charaktererstellung haben. Habe ich keinen Bock drauf. Weil ich habe es letztens auch wieder festgestellt, da will man mal spontan eine Runde spielen, hat nur begrenzt Zeit und ja, dann gehen nur schon 2,5 Stunden drauf, nur für die Charaktererstellung, weil da 2 Leute dabei sind, die das Regelwerk nicht kennen.
Ja, ja, klar.
So, und dementsprechend soll es halt einfach so gebaut sein, dass man vielleicht in einer halben Stunde die Charaktere erstellt hat und loslegen kann.
Hm. Ja, bin ich ganz bei dir. Also es gibt schöne Aspekte auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was da noch draus wird und halte mich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Werde ich machen.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Gibt es denn etwas, was du auf dem Stapel der Möglichkeiten hast? Also den Stapel der Möglichkeiten haben wir hier quasi so implementiert. Den Pile of Shame, nur halt schöner ausgedrückt. Gibt es da irgendwas, was du auf dem Zettel hast, was du noch gerne spielen oder leiten würdest?
Also ich sag's mal so, ich träume, seitdem ich Pen and Paper kennengelernt habe, von 2 Sachen. Das eine ist ein richtiges, schönes Zombie-Horror-Szenario, was ich am liebsten auch mit dem Tiers-Regelwerk von den Rocket Beans spielen würde. Ich habe auch hier von Tiers die kompletten Sammlerboxen.
Mhm.
Mit Moritz Männer, mit Tiers-Punk und halt die große Originalbox, wo auch die Karten drin sind.
Ja, ich habe die auch.
ich habe sie jetzt, naja, irgendwie in etwa 10 Jahre. Und ich habe letzte Tage das erste Mal mir das Regelwerk durchgelesen. Also das ist ganz, ganz oben auf meinem Schandehaufen.
Ja.
Vor allem, weil ich auch für dieses Zombie-Horror-Zeugs schon so viel an Zeugs gebastelt habe, was ich in der Welt den Spielern entgegenschmeißen kann. Mhm. Von Rätseln, es gibt einen NPC, so ein bisschen Deus Ex Machina mäßig,
ja.
Der ist Gaukler und hinterlässt halt auch Rätsel mit Spielkarten und all sowas.
Ja.
Was man finden kann. So stark angelehnt an The Last of Us, an Tears, so Sonnewelt soll das halt sein.
Ja.
Das habe ich da drauf. Dann ein paar Homebrews, die bei mir noch als Dateileichen auf dem Laptop rumschwirren. hoppala. Sorry. Ja, war eben ein Wecker.
Alles gut.
Da kann ich mal eben kurz reingucken. In meinen Ordner der Schande. Weil, also das ist lang. Also ich habe hier, klar, Ten Candles, Cthulhu habe ich da drin stehen. Dann habe ich das ewige Spiel. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nie reingeguckt. Dungeons and Dragons, als PSP-Spiel gespielt, sonst nie Berührungspunkte mit gehabt, würde ich aber gerne mal. Fate habe ich letztens eine Kampagne mal als Spieler mitgespielt, fand ich interessant, weil das auch sehr erzählfreudig und relativ offen ist.
Ja.
Dann habe ich hier noch ein Regelwerk, das heißt Ratten.
Okay, sagt mir auch was.
Hat mir auch mein Nerd-Kumpel des Vertrauens zugeschickt. Noch nie reingeguckt. Dann habe ich Reanimated. Das ist aber eher Tabletop.
Mhm.
Fänd ich auch richtig cool, so ein Mix zu machen zwischen Pen and Paper und Tabletop. Basierend dann auf einem Szenario, so ein bisschen so Castaway-mäßig, dass man sich auf der Insel erstmal ein Lager aufbauen muss und das halt quasi Tabletop-mäßig darstellen kann. Und
war das schon eine geile Idee.
Ja. Und dann auch mit so einem richtig geilen Minecraft-esken Crafting-System und so. da hätte ich auch richtig Bock drauf. Auch an der Stelle wieder, die Idee basiert auf einem PSP-Spiel. leider Gottes auch eins, was quasi keiner kennt. Und zwar ist das ein Spin-off vom Spiel Sims.
Okay.
Und das Teil, das Sims 2 gestrandet. Und da ist das auch.
Okay.
Und das ist so, man erstellt am Anfang 1 bis 4 Charaktere.
Mhm.
Und die machen halt irgendwie Party auf dem Boot und das Boot kentert und man wird halt an dieser Insel angespült.
Ja.
Und dann muss man auf der Insel überleben und hat halt am Anfang nur ein Messer und dann baut man sich bessere Waffen und baut sich hinterher richtige Häuser auf der Insel und Lager und
Ich habe gerade so, Entschuldigung, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, Good Times Island Vibes.
Ja, genau. Ja, ja. Ja. Aber mit mehr Überleben und weniger Bullshit.
Aber es ist witzig. Man muss,
ja.
Es ist einfach Comedy Gold. Also die beiden, was die drei da gespielt haben, ist einfach pures Comedy Gold.
Ja. Ja, ich gucke von den Rocket Beans die ganzen Live-Aufnahmen jetzt gerade chronologisch durch mit meiner besseren Hälfte. Und ja. Wir haben gerade, die sind bei Beards 2 Akt 3, wo sie das vor dem Live-Publikum spielen und wo Blauke geboren ist.
Ja, ja, ja.
Wo Hauke einfach so voll war.
Oh. Faszinierend. Also, es gibt, also alle 2 Jahre höre ich mir, glaube ich, alles einmal an, komplett.
Ja.
Also als Podcast-Format, ne? Mhm. Auch das von Florentin, das Animal Squad,
ja.
selber schon gespielt. Ich höre es mir, also das auf jeden Fall einmal im Jahr komplett an.
Ja.
Weil ich das einfach so, ich finde die ganze Story einfach, ich kenne das alles schon. Ich weiß auch, was passiert. Aber es ist einfach faszinierendes Roleplay. Also ja, gerade das.
Das ist wie eine Serie, die man immer und immer wieder guckt, wo man den Text schon mitsprechen kann. Aber es
ist immer genau.
Laune.
Ja, also wirklich ganz, ganz faszinierend. Auch das, was Hauke mit dem Molten Männer da aufgebaut hat, ist einfach fantastisch. Kann man nicht anders sagen. Props an Hauke.
Das hat richtig Laune gemacht, ja.
Ja.
Das also
auch mit den
Rätseln, mit den Reihenfolgen, wenn sie um die und die Uhrzeit da sind, dann kriegen sie das mit, aber halt das dann nicht. Und,
ja, genau. Ja. Das ist auch so ein Ding, dieses Morriton Manor zum Beispiel, das ist tatsächlich so ein Ding bei uns in der PNP-Gruppe geworden. Das gucken wir gemeinsam.
Ja, cool.
Ne, also wir versuchen dann den Live-Termin, den die da haben, den versuchen wir wahrzunehmen. Wenn es nicht geht, wird es nicht geguckt. Dann gucken wir das VOD Und dann auch alle zusammen. Ob wir dann über Discord oder drei zu Hause, also drei dann vorm Fernseher und dann der andere über Discord zugeschaltet ist oder so. Aber wir gucken es auf jeden Fall immer gemeinsam.
Ja, das ist schön, das ist schön.
Ja, also Props, also ich ziehe den Hut vor Hauge und vor den Rocket Beans für diese tollen Stunden, die sie da uns gegeben haben.
Ja.
Absolut.
Danke RBTV.
Danke RBTV.
Ja. Nee, also tatsächlich so, das ist das. Ich hätte jetzt mal einfach gesagt, so Tabletop gehört auch so ein bisschen auf den Pile of Shame.
Bei mir auch.
Aber ich sehe es halt auch nicht ein, für irgendein Einsteiger-Set bei Warhammer 40k direkt 120 Euro zu latzen, um dann festzustellen, oh, kacke.
Ist nichts für mich.
Die Fraktion liegt mir gar nicht und jetzt muss ich entweder irgendwie wen finden, der mir das erstmal abnimmt, dass ich mir die nächste Fraktion leisten kann.
Ja.
Oder halt mit irgendwelchen Figuren dann meine Fraktion spielen, die eigentlich komplett anders aussieht und andere Dynamiken hat.
Da muss ich mal ganz kurz unbezahlte Werbung machen für einen Modellbauladen bei uns in der Nähe. Wham heißt der, werde ich auch verlinken. Die bieten das tatsächlich an, Tabletop-Game, also Warhammer 40k, und dann als also für Einsteigerrunden. Das geht dann irgendwie 2-3 Stunden und dann kann man so ein bisschen rumprobieren. Finde ich total geil.
Ja, das ist richtig geil, ja.
Und ich werde das auf jeden Fall auch mal wahrnehmen, definitiv.
Ja. Ja, wenn es sowas bei mir in der Gegend geben würde. Ich meine,
ja,
nach Köln ist es jetzt nicht so weit, aber für so eine Schnupperrunde Warhammer oder so, mal eben eine Stunde nach Köln eiern und zurück. Weiß ich jetzt auch nicht, ob sich das zwingend lohnt, ne?
Ja, ich sag mal so, wenn du dann trotzdem für 3-4 Stunden Spaß hast und du merkst, okay, das ist doch was für mich und diese Armee könnte was sein, dann lohnt sich das schon.
Ja, ne? Trotzdem ist es dann auch wieder so, du hast dann eine Fraktion gewählt und dann bist du im Endeffekt gezwungen, diese Fraktion zu spielen. Und das, finde ich, ist beim Pen and Paper viel schöner, wenn du sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Charakter, dann spricht man das mit dem Spielleiter ab, man guckt, dass man irgendwie aus der Kampagne rausgestrichen wird oder begeht heroischen Selbstmord und dann kommt man ein paar Minuten später in der nächsten Szene als anderer Charakter wieder dazu.
Ja.
Das ja. funktioniert, das ist viel schöner.
Der Mitarbeiter von diesem Laden, die haben 3D-Drucker und die drucken sich die Figuren selbst.
Ja, okay, das ist dann.
Also das geht auch. Aber dafür brauchst du einen sehr feinen 3D-Drucker und einen sehr guten 3D-Drucker, glaube ich.
Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einfach so, so Grundplatten hole mit so einem Kreuzschnitt drin. Und dass man sich die Figuren einfach, oder mit so einem Schlitz drin, dass man sich die Figuren einfach ausdruckt. Das funktioniert ja theoretisch auch. Das würde ich auch eigentlich jedem Einsteiger erstmal empfehlen. Klar, es ist dann was anderes, ob man eine 3D-Figur da hat, die man vielleicht mit Liebe selbst bemalt hat, oder ob das auch Teil der grauen, gesichtslosen Armee ist. Ne? Das ist was anderes, als wenn man da einfach irgendwie so ein Plättchen vor sich hat, wo eine Pappfigur reingestellt ist. Aber ich glaube erstmal für die Dynamiken, also wenn es einem nicht ums Anmalen geht, sondern um die Spielerfahrung und um die Dynamiken oder so, würde ich, glaube ich, immer die Variante bevorzugen.
Ja, absolut. Also ich habe auch gesagt, also wie gesagt, ist auch auf meinem Stapel der Möglichkeiten, definitiv. Tabletop. Mir ist das einfach, wenn ich dann höre, dass er für eine Figur, für so einen Zwerg, und das ist ja wirklich, die sind ja wirklich nicht groß, 6 Stunden braucht, um den zu bemalen. Und der ist kein Anfänger, der macht das nicht zum ersten Mal, ne? Der hat da der hat da, glaube ich, 3 oder 4 Armeen und die hat er alle selbst bemalt. Und wenn ich mir dann überlege, 6 Stunden nur für so eine kleine Figur, was machst du denn bei der großen Figur?
Ja.
Ne? Und da habe ich dann auch schon gesagt, das ist mir zu zeitaufwendig, gebe ich ganz offen zu, weil die Zeit habe ich nicht.
Ja. Wobei früher, als ich noch in der Schule war, da hatte ich auch noch ein bisschen Zeit und ich bin Fan von Requisita, auch bei Pen and Paper. Und da hab ich für die Story, die wir damals gespielt haben, hab ich die verfluchten Finger gebastelt. Ich schick dir das mal eben kurz zu, dass du da mal drauf gucken kannst.
Ja, bin ich sehr gespannt. Das ist ja witzig.
Okay. So,
das Bild darf ich verwenden für Instagram? Dann kann ich das hochladen.
Natürlich. Kannst du das da verwenden. Mhm. Also das sind halt göttliche, verfluchte Finger. Jeder Finger hat eine andere Eigenschaft. Und ich glaube, ich saß insgesamt 2 Wochen an diesen Fingern dran. Ne?
Ja, okay.
Ich will gar nicht wissen, wie viele Brandblasen ich hatte, weil der linke, der Daumen, das ist wirklich einfach nur Heißklebestäbe. Die habe ich mit der Schere oder mit der Zange habe ich runtergeschnitten, einseitig angeschmolzen und dann einfach so wie sie dann angeschmolzen waren, auf den Handschuh gedrückt, so ein Einweghandschuh, den ich an der Hand getragen habe. Und das halt den kompletten Finger lang, ne?
Ja, moin.
Ja.
Aua.
Genau. Und der zweite Finger, das ist eine ehemalige Sektflasche. Mit so einem Milchglas war die und die habe ich halt einfach kaputt geschlagen. Mhm. Und habe dann die passenden Splitter rausgesucht und dann den Finger da draus gemacht und oben dann so eine kleine schwebende Sphäre drüber gesetzt.
Ja, cool.
Ja, dann der dritte Finger, da war auch sehr, sehr viel Schmerz dabei, weil das ist halt so dieses Bastelpapier, was man kennt. Ne? Gerade du mit Kindern solltest das kennen.
Ich kenne das ja. Auch selbst aus meiner Kindheit noch.
Genau, und da habe ich halt auch immer so gezackte Streifen gemacht und die habe ich dann immer in Bahnen um den Finger drum gelegt. Mit Heißklebe darunter.
Boah.
Und dann die nächste Schicht. Und dann die nächste Schicht. Und ja, also der einzige Finger, wo tatsächlich keine Heißklebe zum Einsatz kam, ist der bläuliche, der kleine Finger.
Ja.
Das ist, ist eine Wäscheleine mit Kabelbinder drum. Und dann halt angemalt.
Oh, okay, das ist sehr simpel. Ja. Und was, Baba, im Schnelldurchlauf, was kann denn, was können die denn?
Also, wenn ich das jetzt noch wüsste, ey, keine Ahnung.
Okay. Also, aber so hast du sie noch?
Ich hab sie noch, ja.
Die hast du jetzt gerade am Finger, also an der Hand.
Ja, hatte ich vorhin. Hatte ich vorhin an der Hand. Aber sie liegen noch artig neben mir.
Sehr cool.
Ja,
wie lange ist das denn her, dass du die gemacht hast?
9 Jahre, 10 Jahre auch.
Boah, also wirklich, Wahnsinn.
Das war fürs erste oder zweite Pen and Paper, was wir gespielt haben.
Wahnsinn, richtig cool.
Ja, ich habe auch mir extra eine Lauge vorbereitet und habe alte Schlüssel habe ich abgeschliffen und da reingeschmissen, dass die so richtig schön rosten und selbst das Glas habe ich noch, weil das hat so diese kompletten Rostschichten.
Ja,
so, hat das noch. Cool. Und es ist ein super geiles Teelichtglas.
Ja, glaube ich.
Sehr cool. Ja, und die diverse Dönekes einfach, die man irgendwo mal für 1 Euro gefunden hat, als irgendwelche Rätsel habe ich rumfliegen. Ich habe für teilweise selbst für andere Leute habe ich Requisiten gebastelt, ne? Zum Beispiel irgendwelche Messer oder ein halb verbranntes Kreuz und sowas, die habe ich dann in eine Post gepackt und die sind, glaube ich, irgendwo Richtung Thüringen verschickt worden.
Ah, sehr cool.
Ja.
Sehr. Ja, ich finde diese Requisite, also dass die Spieler irgendwas in die Hand gedrückt kriegen, ob es jetzt nur Bilder sind oder irgendwas Materielles, wo man sagen kann, okay, das kann man oder wird wichtig werden, vielleicht auch Sachen, die nicht wichtig sind fürs Abenteuer, um sie einfach in eine Fährte zu locken.
Ja.
Ne? Das ist auch ganz interessant. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Von meiner Seite auch als Spielleitung immer wieder gerne. Mache ich sehr gerne. weil ich dann auch sehe, dass die Spieler sich auch freuen. Also das ist dieses, ich sage jetzt einfach mal so ganz, also in Anführungsstrichen, dieses Glitzern in den Augen ist einfach schön. Ne? Ja. Weil du bekommst ja auch dann
eine Bestätigung.
Genau, du bekommst die Bestätigung dafür, dass du das gemacht hast, und die freuen sich halt auch eben. Und das ist halt eben das Schöne daran.
Ja, und dann wird das rumgereicht und dann so, boah, ey, guck mal, und ja, krass. Oder wenn jeder irgendwie was anderes in die Hand gedrückt bekommen hat oder sowas, dann wird es verglichen, und es ist halt schöner, als wenn man sagt, ja, du kriegst einen Schlüssel, du kriegst ein Handy, du kriegst eine Taschenlampe.
Ja, so, ja, ich habe jetzt zum Beispiel, für die City of Mist-Kampagne, die wir spielen, wir haben die Charaktere fertig gemacht, und jeder sollte mir dann so mal eine Charakterbeschreibung per WhatsApp schicken. So, ich weiß, viele sagen jetzt, KI, mach das doch. Ne? Ich kann nicht zeichnen, ich habe da kein Talent für. Hätte ich jemanden damit beauftragt, hätte ich viel Geld bezahlt, also nutze ich die KI dafür. Punkt. Ja. Also, ne? Ich nutze die für die Bildererstellung, für mehr oder weniger auch nicht. So.
Ja.
Dann habe ich diese.
Wobei, da gibt es ja auch zum Beispiel bei Fiverr, gibt es ja auch Leute, die das kostenlos machen. Und ich weiß zumindest, für Photoshop-Anfragen gibt es auch einen extra Subreddit. Ne, vielleicht gibt es für sowas dann auch ein Subreddit.
Okay, ja, kann man gucken.
Wo man dann auch sagen kann, hey, ich suche wen, der mir das kostenlos macht. Oder, ey, ich habe 10 Euro Budget, wer hat Bock?
Ja, gut, okay, ist ein Thema für sich, KI, oder ob man es jetzt nutzen soll oder nicht. Ich weiß, viele sagen, nee, lass mich damit in Ruhe. Ich weiß aber auch, dass es mehr gibt oder Leute gibt, die es auch nutzen. Also ich nutze es zum Teil, verteufelt mich nicht. Auf jeden Fall habe ich diese Charakterbeschreibung von den Spielern in ChatGPT reingeballert, habe gesagt, hier machen wir da mal ein Bild draus, so und so dieser Stil, und habe dann diese Charakterbilder ausgedruckt, also richtig auf Fotopapier. Ich bin zum Rossmann gefahren, habe die ausgedruckt, habe die in den Bilderrahmen gepackt und habe die an die Wand gemacht. So, und dann kamen die Spieler, wir haben die erste Session gespielt, dann kamen die Spieler irgendwann und die Spieler wussten das auch nicht, dass ich das mache, ich habe das einfach gemacht. Und das Schöne war auch, dann haben sie zum ersten Mal die anderen Charaktere gesehen, ne? Und das war dann so der Moment, so, boah, geil, okay, dann allein, dass sie halt wissen, okay, so und so sieht der oder die Spieler oder der Charakter aus, mit dem ich gerade rede.
Ja.
Ne? Und das versuche ich mit den NPCs, sage ich auch mal so, dass ich wichtige NPCs halt auch Bilder da habe, damit ich damit ich nicht immer erklären muss, wie die aussehen. Ne? Das ist halt sehr anstrengend. So. Und dann haben sie wenigstens was vorliegen, die können sich das dann auch wirklich bildlich vorstellen, okay, mit der und der Person rede ich gerade, so und so sieht die aus.
Ja, das ist generell super, ne? Auch wenn man so für den eigenen Charakterbogen, sag ich mal.
Ja, absolut. Ich habe das auch für Dieseldrachen habe ich das gemacht. Habe ich gesagt, hier, erstellen wir mal bitte das und das Bild. Also ein Ork, der ist, also ich habe so eine vorgefertigte Charaktere geschrieben für so einen One-Shot, womit ich auch auf die Cons gehe. Und das ist so eine Truppe von, ich weiß nicht, kennst du das A-Team?
Ja, sicher.
So. Und das ist so eine Truppe, so eine Einbrecherbande, ein bisschen angelehnt an dieses A-Team. Ne? Es gibt diesen verrückten Murdoch, es gibt natürlich Mr. T, der alle draufhaut. Dann gibt es Face, der so ein bisschen
charmant.
Der Charmante, aber auch ein bisschen halt das Pfiffige mit, also so Fingerfertigkeit und so hat. Und halt eben den Hannibal, ne?
So, genau.
Der dann die Pläne macht und so weiter und so fort. Und dieses habe ich halt in Dieseldrachen als Charaktere eingefasst. Macht unglaublich viel Spaß. Ich habe wirklich teilweise, ich habe das jetzt schon zweimal gespielt und ich habe wirklich Tränen gelacht teilweise. Und da habe ich die Bilder halt auch eben im Stil von Dieseldrachen erstellen lassen und die passen wie die Faust aufs Auge, also so wie ich mir die halt auch eben vorstelle, ne? Also richtig gut.
Ja, ja, ich finde, gerade bei sowas, also jetzt mal, um einen kleinen Schwenk reinzubringen, wenn man so eine eingefleischte Truppe hat, also wo die, auch wenn die Spieler sich nicht kennen, wenn die A-Team kennen, dann gibt das, finde ich, immer schon so eine schöne Dynamik, weil man weiß, okay, man spielt Charaktere, die kennen sich schon Ewigkeiten, man kann denen vertrauen einander und kann auch so ein bisschen schon besser in die Rolle reinschlüpfen und hat so richtig schöne Dynamiken drin.
Ja.
Ja, ich habe das auch festgestellt, ich habe jetzt bei 2 Runden habe ich eine Vater-Sohn-Kombi gespielt.
Okay.
Und also die eine Runde war mit einem guten Kumpel und die andere Runde mit wem denn? Weiß ich nicht, letztens über Discord. So vorher 3 Sätze gewechselt. Und allein weil man festgelegt hat, man hat diese Vater-Sohn-Kombi, war da direkt so eine gewisse Dynamik drin, weil jeder weiß, wie eine Vater-Sohn-Kombi zu funktionieren hat.
Ja.
Und das macht dann einfach Laune. Da ist das nicht so, kann ich dir vertrauen? Kann ich, so müssen wir jetzt gucken, was der andere kann, was ich besser kann, bla bla bla. Nee.
Ja, genau.
Einfach loslegen, dumme Sprüche reißen, sich gegenseitig, ne, so, ey du Jungspund, jetzt komm mal von deinem hohen Ross runter, ja, was willst du denn, alter Sack?
So, ja, genau.
Das macht dann, das macht einfach richtig Laune.
Ja, das glaube ich. Sehr cool.
Ja.
Felix, die Stunde ist rum. Aber wirklich sehr schön. Ich habe mich sehr gerne mit dir unterhalten. Gerne wieder, wenn du mal wieder Bock und Zeit hast und ich vielleicht den einen oder anderen Gast nicht rankriege, können wir uns gerne nochmal unterhalten. Es gibt so und so, so viel zu erzählen, glaube ich. Und wenn wir einfach nur Schnack aus unserer Jugend machen.
Das auf jeden Fall. Also ich könnte noch erzählen über die Charaktere, die ich so gespielt habe, weil ich habe, glaube ich, so ziemlich alle Charakterbögen noch.
Oh, das ist sehr cool. Da können wir gerne mal drüber sprechen, über Charaktere, die uns im Sinn geblieben sind, die uns extra stark irgendwie geprägt haben und so weiter. Also kann man bestimmt irgendwann mal drüber sprechen.
Ja.
Ist auf jeden Fall auch
mein erster Charakter mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung.
Ah, oh, wow. Also gleich 2 Charaktere.
3.
3?
Ja. Scheiße. Das war heftig, ja.
Ja, das glaube ich.
Aber hat auch einfach Bock gemacht.
Ja, das glaube ich auch. Also
und in dem Zusammenhang sind Dinge passiert, Halleluja. Aber das erzählen wir dann.
Das erzählen wir auf jeden Fall mal ein anderen Mal. Du bist auf jeden Fall ein... Ich werde mir das merken, dass wir da noch ein Thema offen haben. Und da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Möchtest du meinen Zuhörern, den Zuhörern, ihr noch irgendwas mitgeben?
Was soll man denen großartig mitgeben? Habt Spaß. Was im Spiel passiert, passiert im Spiel. Auch Dinge, die nicht nett gesagt sind, sind in Character nicht nett gesagt. Und wenn ihr euch unsicher seid, drüber reden.
Ganz und, genau.
Und hört auf den Game Master. Oder Spielleiter oder Mastermind oder wie auch immer man es nennen möchte.
Ganz genau. Kann ich nur so unterschreiben. Und Felix, es war mir eine sehr große Freude, dir zuzuhören, dich so ein bisschen kennenlernen zu dürfen. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.